Sie finden den Predigtext auch auf dem Liedblatt und, wenn ich es richtig weiß, auch eingeblendet zu Hause. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. Und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Gottes Barmherzigkeit hat kein Ende. Seine Treue ist groß. Solche schönen Worte laufen runter wie Öl. Am besten sollten sie jetzt noch auf einem farbigen Poster aufgedruckt sein. So eins mit Sonnenuntergang. Berggipfel vielleicht. Davor eine Kaffeetafel mit einem schönen Stück Kuchen. Dann passt alles in die Sonntagsstimmung hinein. Aber ich stelle mir vor, dass wenn derjenige, der diese Worte damals ausgesprochen hat, jetzt auf die Kanzel steigen würde, wie anders würde er sie einleiten? Wenn er mal ausführlich erzählen würde, wie schwer es ihm fiel, sich zu diesem Bekenntnis von der Güte und Treue Gottes durchzuringen. Es würde uns wahrscheinlich die Sprache verschlagen, von wegen Sonntagsstimmung, von wegen Wohlfühltheologie auf kitschigen Poster. Jener Prediger hätte ja auch kein festliches Gewand an, so wie ich heute, sondern einen zerrissenen Rock aus groben Sacklein. Der würde uns auch keine Jubelfeier zelebrieren, sondern eine Klagestunde halten. Die Klagelieder des Jeremia heißt das biblische Buch. Und die schön klingenden Worte unseres heutigen Bibelabschnitts sind ursprünglich Teil einer herzzerreißenden Klage. Ich bin ein Mann, der Elend sehen muss, lesen wir dort. Gott hat mir Fleisch und Haut alt gemacht. Wenn ich schreie und rufe, stopft er sich die Ohren zu vor meinem Gebet. Er hat meinen Weg vermauert. Erschreckend, anschaulich beschreibt der Prophet seine Lage. Jeremia klagt sein Leid. Also nicht einfach nur gib dich zufrieden und sei stille, wie wir es ja aus dem frommen Choral kennen, sondern er zeigt, wie unzufrieden er mit Gott ist. Schreit geradezu zu Himmel. Ich habe den Eindruck, ich kann rufen, wie ich will, aber Gott hat sich die Ohren zugestopft. Er hört mich nicht. Ich muss das Mikrofon mal aus meiner Luftsäule nehmen. Vorzeitig gealtert. Geradezu ist der Prophet, denn seine Gebete gehen in die Leere, sein Leben ist in eine Sackgasse geraten. Und besonders erschütternd ist dabei sein Geständnis, ich zitiere, meine Seele ist aus dem Frieden vertrieben, ich habe das Gute vergessen. Selbst das moralische Empfinden ist dahin. Eine Bankrotterklärung auf allen Ebenen lesen wir hier in der Bibel. Wer so klagt, ist am Ende. Ich sehe jetzt nicht hinein in Sie. Sie sitzen in der Sonne und im Schatten. Aber wer weiß, vielleicht ist manch einer, der in der Sonne sitzt, innerlich im Schatten und kennt das sehr gut, diesen Klageschrei des Jeremia. Manch einer, der nur zu gut weiß, wie sich das anfühlt, von Gott verlassen zu sein, der sich fragt, ob er sich denn eigentlich offen, anklagend an Gott wenden darf. Wie ist das, wenn einem plötzlich der Partner wegstirbt durch eine Tumorerkrankung? Und wie ist das, wenn man selbst mit einer schlimmen Diagnose umgehen muss? Wie ist das, wenn man vor Sorgen um seine Kinder schier umkommt? Es gibt genügend Leid, das zum Himmel schreit, und Jeremia scheute sich nicht, diesen Schrei auch zur Sprache zu bringen. Nicht nur ins Leere hinauszurufen, sondern auch gegenüber Gott. Und ich denke, mancher einer hat hier guten Grund, in jene Klagelieder der Bibel mit einzustimmen. Ich las in den letzten Wochen im Urlaub einen Roman, der die Flucht einer deutschen Familie 1944 von Transnistrien in der Ukraine erzählt. Vertrieben von den Russen und dann drangsaliert durch die Tiefflieger der Alliierten, zugleich aber auch beschämt durch die Grausamkeit der deutschen Wehrmacht. Und dann neu angesiedelt in Polen, von wo sie direkt nach dem Krieg dann wieder vertrieben wurden und der Vater wanderte in ein sowjetisches Arbeitslager. Ich musste bei diesem Buch an so manches Gespräch denken, was ich in den letzten Jahren führen konnte, wenn Menschen ihre Biografie erzählten und sagten, ja, ich bin davon gekommen, aber mein kleiner Bruder, den mussten sie damals am Straßenrand beerdigen. Und ich musste auch an die vielen, vielen Menschen denken, die heutzutage auf der Flucht sind oder frisch geflohen sind. Und ich musste bei diesem Buch auch an jenen Gefangenenzug Israels denken, damals zur Zeit des Jeremia, nach der Zerstörung Jerusalems. So muss es gewesen sein. Und die Babylonier hatten Jerusalem belagert, erobert, hatten die Stadt angezündet und dann schließlich Tausende als Fremdarbeiter verschleppt weit in den Osten, in den heutigen Irak. Und den Familien, die zu Hause geblieben waren, fehlte jetzt der Ernährer. Und Kinder starben vor Hunger. Eine ganze Nation fühlte sich von Gott im Stich gelassen. Womöglich war das sogar noch das Schlimmste, wenn man zu all dem auch noch den Glauben verloren hat. Die Hoffnung auf den lebendigen Gott, die einen doch so lange getragen hat und jetzt genauso in Trümmern vor einem lag wie der Tempel in Jerusalem. Das Einzige, was den Verschleppten geblieben war das nackte Leben. Das Land der Verheißung war dahin. Man war jetzt noch davongekommen, aber das Leben war nicht mehr als nur noch pures Überleben. Soweit zum so wichtigen Hintergrund unserer so schön klingenden Worte von der Güte und Barmherzigkeit Gottes. Das Hintergrundbild eines schönen, kitschigen Sonnenuntergangs, wie auf vielen Bibelpostern zu sehen ist, passt nicht zu diesem Vers. Eher die Trümmer einer brennenden Stadt. Aber eines ist mir aufgefallen, direkt vor unserem Vers steht der Satz, das nehme ich zu Herzen. Darum hoffe ich. So heißt es dort. Offensichtlich geht es darum, dass jetzt das Herz sprechen soll und nicht nur eine Bilanz zu ziehen, einen Schlussstrich zu setzen und zu sagen, aus und vorbei, der Glaube hat sich eben nicht gelohnt. Offensichtlich glüht da noch im eigenen Herzen ein Funke an Hoffnung. Noch ein Rest Glut ist da in der Asche. Und gemeint sind damit tragende Gotteserfahrungen, mit denen man selbst groß geworden ist und die immer noch im Herzen sind. Ganz tief in einem schlummern. Damals nach der Katastrophe von der Zerstörung Jerusalems wurden die großen Erzählungen nochmal neu gehört und auch aufgeschrieben. Die Geschichten der Mütter und Väter, die den Kindern weitererzählt worden waren. Die Geschichten von den vielen Gefährdungen und Rettungen des Volkes Israel seit der Mosezeit. Das waren keine Geschichten ohne Brüche, keine glatten Storys mit Happy End. Aber durch diese Erzählungen hat sich in den Menschen die Botschaft ins Herz eingeprägt. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Die Güte des Herrn ist es, dass wir nicht gar aus sind. Nochmal, das waren keine zurückliegenden Erfahrungen, wo sich alles nur in Wohlgefallen aufgelöst hat. Das Elend gewissermaßen weggezaubert worden war. Es waren Erfahrungen, wo es in bedrückenden Momenten weitergegangen ist, durch Gottes Güte und Treue, die gerade dort spürbar wurde und sei es nur im Rückblick. Und jetzt zur Zeit des Propheten Jeremia stand das jüdische Volk kurz vor dem Untergang und es fragte sich, ob es aus der Geschichte ausgelöscht würde. Es erinnerte sich in dieser Situation an den womöglich nur noch schwach glühenden Funken im Herzen. Erinnerte sich an jene Erzählungen, wo Gott doch schon einmal bewiesen hatte, dass er sich trotz aller Schicksalsschläge eben nicht von seinem Volk abwendet, sondern dranbleibt an ihm. Und das ist das Erste, was mir in Jeremias Klageliedern auffällt. Hier wagt es einer unerhört ehrlich vor Gott zu treten, weil er gleichzeitig den Faden nicht abreißen lässt. Gott, ich bin doch Teil einer Heilsgeschichte. Ich will auf mein Herz hören und mich darauf verlassen, dass das, was damals galt, auch heute noch gilt. Deine Güte und Barmherzigkeit haben kein Ende. Daran halte ich mich fest. Geradezu trotzig ist das. Und das Zweite, diesmal eine Aussage, die erst nach unserem Bibelabschnitt kommt. Die erfahrene Katastrophe, die über das Volk hereingebrochen ist, war aus Sicht der Klagelieder durchaus das Werk Gottes. Gott hat das Leid nicht verhindert, das ist schwierig genug zu verstehen, aber hier wird sogar gesagt, Gott selbst sei die Ursache des Leides, des Leidens. Er ist es, der unser Leben bestimmt, auch die Schattenseiten unseres Lebens. Und ich möchte ehrlich sein, es fällt mir schwer, dieser Deutung einfach nur zuzustimmen. Und das nicht nur, weil mein Gefühl sich dagegen sträubt, sondern auch, weil es biblische Worte gibt, die anders das Leid deuten. Da ist dann die erfahrene Katastrophe nicht von Gottes Handeln geprägt, sondern eben davon, dass er nicht handelt, dass er nicht eingegriffen hat. Dass Gott die Welt für einen Moment ihrem Schicksal überließ. Und er für einen Moment gewissermaßen den schützenden Damm nicht mehr fernhielt und dann das Leid hereinbrach wie eine Flutwelle, die dann ganze Städte überschwemmen kann. Gott ist nach dieser Vorstellung derjenige, der das Leid zulässt, aber nicht selbst bewirkt. Nur auch das soll einer begreifen. Der ewige, der allmächtige Gott lässt etwas zu, was ihm eigentlich gegen den Strich geht. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass er zulässt, wie Menschen Schuld auf sich laden, aneinander schuldig werden, obwohl ihm doch das gegen den Strich geht? Wie kann er zulassen, dass Menschen leiden? Ja, auch grundlos und völlig unverdient leiden, obwohl er doch genau das Gegenteil möchte. Wissen Sie, die Frage nach diesem Warum stellt sich so oder so, ob Gott das Leid zulässt oder ob er es selbst bewirkt. Hier, die Klagelieder Jeremias, sie geben keine Antwort auf diese Frage nach dem Warum. Aber sie helfen uns, Gott wieder ins Gesicht sehen zu können, wenn wir den Eindruck haben, er hat uns gewissermaßen den Rücken zugedreht. Es macht ihm selbst keine Freude, seinen Kindern Schmerz und Kummer zu bereiten, heißt es ganz direkt nach unserem Bibelabschnitt in der Bibel. Schmerz und Kummer sind also nicht sein eigentliches Gesicht, nicht seine eigentliche Absicht. Wer Gott ins Herz sehen möchte, muss woanders hinsehen als auf die erfahrenen Schicksalsschläge. Er muss dorthin sehen, wo sich der manchmal so dunkle und oft auch unfassbare Gott festgelegt hat. Davon zehren die Klagelieder Jeremias. Wie zum Trotz sprechen sie von Güte, von Barmherzigkeit und von Treue. Und vor die Bilder des Schreckens schieben sich dann neue, andere Bilder, solche, die tief in der Erinnerung eingelagert sind, damit wir sie hervorholen können, wenn das Leben grausam wird. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Und in der Erinnerung leuchtet der Regenbogen über Noah und seiner Familie auf, die Gott gerettet hat durch die Sintflut hindurch, um mit ihnen und den Tieren der Arche einen Neuanfang zu wagen. Die Farben des Regenbogens strahlen so erneut auf, diesmal über der grauen Asche der verwüsteten Stadt Jerusalems. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern ist alle Morgen neu. Und in der Erinnerung strahlt der greise Abraham über sein ganzes Gesicht, als er seinen kleinen Sohn Isaak in den Händen hält. Und mit seinem Sohn nimmt doch die Verheißung Gottes den Anfang, dass aus ihm ein großes Volk hervorgehe. Dieses Volk bleibt dann unter der Verheißung und dem Segen Gottes. Jeden Morgen neu. Auch nachdem sie verschleppt wurden zu den Flüssen Babylons. Es ist ein köstlich Ding, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu hoffen. Und in der Erinnerung der Menschen damals kamen sie nochmal zurück nach Ägypten, in die Zeit der Sklaverei, in die Zeit der Geduld. Und wie hart sind sie dort geprüft worden. Die Kinder Israels, wie sie in den Erzählungen immer genannt werden, die Hebräer. Aber sie hatten ihre Sehnsucht nach Rettung nicht aufgegeben und das zu Recht. Gott brachte Hilfe und dann das Bild des geteilten Meeres, durch das das Volk Gottes sicher hindurchgeht und alle Schrecken der Vergangenheit dann unter sich begräbt. Dieses Meer, was alles diesmal vernichtet, was gottwidrig ist, das Volk bedroht. Jenes Bild schiebt sich genauso vor die Hoffnungslosigkeit der geschlagenen Israeliten. Gott erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. So wie er es getan hat, so wird er es wieder tun. Das ist die Botschaft. Und die damals so aktuellen Bilder der Zerstörung, der Verwüstung sind damit nicht ausgelöscht. Aber sie sind vielleicht etwas blasser geworden. Sie verlieren ihre Kraft, weil die Verzweifelten wieder aufatmen können durch Hoffnung. Ich bin sicher, wir brauchen heute auch solche Bilder des Heils, der Hoffnung. Und verstehen Sie mich richtig, ich meine damit nicht kitschige Bilder auf Kalenderblättern, sondern ich meine Erinnerungsbilder, die uns zeigen, wie Gott die Welt heil macht. Und wissen Sie, dazu gehört für uns Christen der Bibel das Bild des Gekreuzigten. Das Bild, das wir in jeder Kirche sehen können. Und das Datum seines Lebens und Sterbens hat sich eingebrannt in diese Welt. Dieses Datum ist auch stärker als unsere Unheilsdaten heute, stärker als etwa der 11. September oder was wir noch an Katastrophentagen kennen. Das Datum von Golgatha ist auch noch stärker als jenen Tag, auf den manche von Ihnen Jahr für Jahr mit schwerem Herzen zugehen, weil an jenem Tag ein geliebter Angehöriger verstorben ist und Sie sich daran erinnern. Seit Jesus Christus teilt sich die Zeit in vor und nach seiner Geburt. Und man könnte genauso sagen vor und nach Golgatha. Der Karfreitag als Wendemarke der Geschichte. Denn seit dieser Stunde Null in der Weltgeschichte wissen wir, dass Gott auch im Leiden und Sterben die Welt nicht allein lässt. Und dort auf Golgatha ist er eben nicht nur der zornige Gott, der straft und schlägt und Gerechtigkeit fordert oder unverständlich ist. Dort ist er auch der Gott, der seinen eigenen Zorn aushält, seine Strafe für uns selbst trägt. Und damit schiebt sich ein neues, ein so anderes Bild des Erbarmens und der Liebe vor unsere Bilder, die oft von Rache und Revanche geprägt sind. Das Bild des leidenden Christus schiebt sich auch vor die Erinnerungen und Klagen so vieler Menschen. Von Jerusalem bis Aleppo, auch bis Kabul. Und ich komme zum Schluss. Einen richtig seltenen Prediger konnten wir heute Morgen hören. Einen biblischen Zeugen mit zerrissenem Kleid, an dem noch die Asche der zerstörten Stadt Jerusalems hängt. Jeremia erinnert mich an ein berühmtes Foto. Ich habe es schon einmal gezeigt in einem Gottesdienst. Ein Foto aus dem Kosovo-Krieg, eines, das Sie vielleicht wiedererkennen, aus früheren Jahren. Mitten in einer Ruinenstadt voll Schutt und Asche sitzt da ein Mann auf einer zerstörten Mauer mit einem Mantel und spielt Cello. Im belagerten und von Raketen beschossenen Sarajevo spielte dort über 20 Tage lang jeden Nachmittag ein Künstler klassische Musik. Und seine leisen Töne konnten scheinbar den lauten Granatexplosionen nichts entgegensetzen und doch machte er aus der Trümmerlandschaft einen Konzertsaal. Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. Seine Treue ist groß. Lassen Sie uns das bewusst als eine Musik in unserer persönlichen Trümmerlandschaft anstimmen. Und deshalb lade ich Sie ein, dass wir jetzt anstelle des bestätigenden und bekräftigenden Amen, was am Ende einer Predigt normalerweise zu hören ist, noch einmal den Eingangschoral singen. Und diesmal sehr ruhig und ganz bewusst. Wir machen eine Musik wie der Cellist von Sarajevo und singen ganz ruhig:
Allmorgen ist ganz frisch und neu, des Herrn Gnad und große Treu. Sie hat kein Ende im langen Tag, drauf jeder sich verlassen mag.
Und ich lade Sie ein, diesen Vers auch mal anzustimmen, wenn Sie den Eindruck haben, jetzt ist alles erschüttert. Jetzt wird einem der Boden unter den Füßen weggezogen. Denken Sie an diesen Vers. Amen.